Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wir haben das große Glück, heute mit jemandem zu plaudern. Den habe ich das letzte Mal in Hockenheim getroffen, da hat er seinen Meistertitel gekriegt. Und ich habe ihn nur am Vorbeilaufen gesehen und habe gemerkt, ich glaube, das ist noch so gar nicht ganz angekommen. Mirko Bortolotti ist Meister der DTM geworden im vergangenen Jahr. Wann hast du verstanden, wow, ich habe es jetzt geschafft?
Ja, eigentlich direkt mit Zieleinlauf habe ich schon verstanden, aber natürlich realisieren tust du das erst ein paar Tage, Wochen später, wenn du noch ein bisschen zur Ruhe kommst, weil natürlich mit den vielen Rennen und den vielen Terminen bist du eigentlich komplett in deinem Flow drin und konzentrierst dich einfach nur, gehst von Rennen zu Rennen, Test zu Test und machst einfach nur deinen Job. Und mit Hockenheim, glaube ich, das war eins der letzten Rennen letztes Jahr, danach kam nicht mehr viel. Nur noch ein WEC-Lauf in Bahrain, ja, hatte ich dann schon auch Zeit, das ein bisschen zu verarbeiten und dann auch zu realisieren, was wir da geschafft haben. Und ich muss sagen, bis heute ist es, ja, es ist einfach präsent. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es dann komplett verschwindet. Es bleibt einfach komplett in deinem Kopf und wird auch wahrscheinlich eine Zeit lang so bleiben.
Naja, ich meine, du wirst ja immer wieder erinnert, wenn du dein Auto siehst, da klebt ja jetzt eine Eins drauf, ne?
Absolut, ja. Das ist auf jeden Fall die ultimative Erinnerung. Nee, aber Spaß beiseite, es ist natürlich auch ein großes Privileg, die Nummer 1 fahren zu dürfen in der DTM. Vor allem, weil sie dir nicht geschenkt wurde, sondern weil sie hart erarbeitet wurde auf der Strecke über Jahre hinweg. Auch zuerst mit dem Vizetitel und dann eben nach dem Vizetitel nochmal zurückzukommen und die Meisterschaft zu holen, war schon was Einzigartiges, was auf etwas, worauf man stolz sein kann und worauf wir stolz sind. Und deswegen genieße ich auch jedes Outing mit der Nummer 1.
Vizetitel, da haben wir uns auch unterhalten danach. Und ich habe dich gefragt, bist du enttäuscht? Weil viele haben im Media Center gesagt, boah, der ist jetzt bestimmt enttäuscht, dass er nur Zweiter ist. Und du warst überhaupt nicht enttäuscht, ne? Du hast gesagt, ey Alter, ich bin Zweiter. Also das ist ja schon mal eine Leistung. Wir haben es schon mal geschafft, in dieser hart umkämpften Meisterschaft Zweiter zu werden. Aber dann hast du mit dem Grinsen gesagt, ich habe da noch was vor.
Ja, ich glaube, wenn du am Sonntag, am Saisonende vom Platz gehst und weißt, du hast absolut alles rausgeholt, in jeder Situation übers Jahr hinweg, dir nichts zu Schulden kommen lassen und am Ende gehst du als knapper Zweiter nach Hause, ist es einerseits natürlich schon bitter, weil du den Titel nicht gewonnen hast, aber andererseits weißt du, okay, du hast alles dafür getan, du hast alles gegeben und du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, wo du sagen kannst, okay, das war jetzt der Grund, weshalb du es nicht gewonnen hast. Es gibt halt manchmal Situationen, wo du auf einem extrem hohen Niveau unterwegs bist und es jemand gibt, der denselben Job macht wie du und einen Ticken besser war. Das war in dem Fall, in dem Jahr halt der Fall und deswegen ging der Titel auch verdient an Thomas. Ich glaube, das, was mich am meisten stolz macht, ist, was wir daraus gemacht haben. Ja, das Level beibehalten haben und das eine oder andere, was vielleicht nicht so ganz gut funktioniert hat 2023, an dem haben wir gearbeitet und konnten somit einige kleine Lücken vielleicht nochmal schließen und es hat uns die Basis gegeben, für den Titel nochmal zu kämpfen, weil das ist nicht selbstverständlich in der DTM und am Ende des Tages auch den Titel zu holen am letzten Tag.
Was mich damals auch beeindruckt hat, du bist der Erste gewesen, der zum Thomas Breining gegangen ist und hat ihm gratuliert und das fand ich richtig cool, also das ist so wirklich so Sportsmanship, was man, glaube ich, nicht mehr so oft sieht.
Für mich war das ganz, ganz normaler Gang. Und wenn man sich hart bekämpft auf der Strecke, aber immer sehr hohes Level an Fairness herrscht und man das nicht mit krummen Sachen irgendwie dann zum einen oder auf die andere Seite sich das Ganze verschiebt, sondern man wirklich, ja, man fair darum kämpft und am Ende des Tages gibt es noch einen Champion und wie ich vorhin gesagt habe, sie haben eine unfassbar tolle Leistung geboten über das ganze Jahr, haben super gearbeitet, waren sehr konstant und haben da verdient, eben auch für mich, in meinen Augen verdient, die Meisterschaft gewonnen. Deswegen war es für mich logisch, dass ich ihm gratuliere. So ist es halt nun mal. Man verliert nicht gerne, aber für mich war es in dem Fall mit so einem Gegner, und damit meine ich nicht nur Thomas, sondern auch sein Team und natürlich auch sein Auto, sein Hersteller, alles zusammen, glaube ich, dass man das trotzdem als einen Gewinn sehen kann, wenn man da Vizemeister wird.
Total. Also ich glaube, du bist auch ein Vorbild dadurch. Also für viele Menschen so durch diese Fairness. Erstmal, du bist auf der Strecke, glaube ich, ein knallharter Kämpfer. Ich möchte mit dir nicht Tür an Tür kämpfen müssen. Ich glaube, du bist schon ein richtig harter Kämpfer. Aber ich glaube, du bist auch ein sehr, sehr fairer Mensch so im Leben, ne?
Ja, ich glaube, Respekt und Fairness ist was ganz Wichtiges. Man kann sich hart bekämpfen und ich glaube, wir würden auch lügen, wenn wir sagen würden, wir sind nicht hier, um zu kämpfen oder wir sind hier, um irgendwie Leute vorbeizuwinken. Nee, das ist nicht unser Job. Wir sind hier, um Rennen zu fahren. Es gibt natürlich Situationen, wo es vielleicht mal schief läuft, weil wir sind auch alle Menschen, wir machen auch alle Fehler, mich einbeschlossen, es kann auch vorkommen, aber man versucht, das Wichtigste im Leben ist immer aus den Fehlern zu lernen und das besser zu machen beim nächsten Mal. Und klar, für mich ist Fairness ganz wichtig, Respekt ist ganz wichtig und das steht ganz oben. Dann kann man am Ende des Tages gewinnen oder verlieren oder gewinnen oder nicht gewinnen. Weil verlieren gibt's nicht. Und wenn man sich aber richtig verhält und mit der richtigen Einstellung rangeht, dann hat man automatisch schon gewonnen.
Das ist, glaube ich, auch was, was viele Leute in ihr Leben mitnehmen können. Du sagst gerade, gewinnen oder nicht gewinnen, das ist nicht verlieren. Also wir sehen das hier immer so negativ. Entweder es gibt einen Gewinner und die anderen sind alle Verlierer. Nee, sind sie nicht. Also gerade jetzt auch in der DTM, in diesem Fahrerfeld, ist in meinen Augen keiner ein Verlierer. Erstmal, sie sind alle bis dahin gekommen. Das ist ja jetzt nicht irgendeine Low-Level-Serie, sondern das ist schon die Top-Serie hier in Deutschland. Und da fahren ja nicht 40 Autos mit, sondern wir haben ein relativ kleines, aber wirklich hochkarätiges Feld, ne?
Du sagst es richtig. Erstens mal, man muss erstmal dahin kommen. Zweitens, man muss sich da auch behaupten und man muss gewisse Dinge auch lernen, glaube ich. Lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man von außen hin vielleicht gar nicht sieht. Man sieht einfach nur Fahrer und Autos auf der Strecke, die da rennfahren, aber das sind so viele mehr Faktoren, die hier wirklich eine Rolle spielen und deswegen, man kann auch nicht wirklich in jede einzelne Realität den kompletten Durchblick haben. Man weiß nicht, was innerhalb gewisser Teams oder in jedem Team so abgeht, passiert und so weiter. Deswegen, ich glaube, jeder Fahrer, der hier fährt, der hat seine eigenen Challenges zu meistern. Und von nichts kommt nichts. Und am Ende des Tages ist es alles so nah beieinander, dass man sehr, sehr schnell sich auch ein falsches Bild von gewissen Situationen machen kann, wenn man nicht den Einblick oder den Durchblick hat. Ja, aber das zeigt auch, wie schwierig und anspruchsvoll die DTM ist für die Fahrer. Aber nicht nur für die Fahrer, auch für die Teams und für die Hersteller.
Verrat mir mal, was war so die Erfahrung, die du am Anfang machen musstest, wo du vielleicht gestaunt hast oder nicht mitgerechnet hast, was dich überrascht hat?
Ja, ich glaube, dass die Medienpräsenz sehr stark ist bekanntlich in der DTM und man erstmal auch lernen muss, damit umzugehen, ja, wie man auch seine Zeit innerhalb vom Wochenende am besten managt, weil es gibt auch Phasen, wo du nicht mal die Zeit hast, mal schnell irgendwie essen zu gehen vor der nächsten Session, vor allem samstags und sonntags zwischen Qualifying und Rennen wird's für die Fahrer auch sehr eng, weil du willst ja auch mit deinen Ingenieuren und mit deinen Leuten versuchen, mit deinem Team versuchen eben die Dinge nach vorne zu bringen, auch gewisse Dinge anzusprechen und so weiter, aber dann hast du viele, viele Termine, die dann dazwischen kommen und dann gehst du von einem Termin zum nächsten und dann plötzlich heißt es, in 5 Minuten ist Pitlane offen und es geht zum Rennstart. Und das sind halt so Dinge, an die musst du dich gewöhnen, vor allem auch ein bisschen deine Zeit richtig zu managen und einzuteilen, dass du auch wirklich funktionierst, wenn es drauf ankommt.
Was ich besonders finde, weil du gerade sagst, Zeitmanagement, du bist hier zum Interview gekommen und ich weiß nicht, wie viele Fans von dir ein Autogramm wollten, ein Selfie machen, irgendwas Schlaues noch von dir wissen wollten. Ich fand das richtig super, das mal so beobachten zu können, wie viel Zeit und Ruhe du dir für den nimmst. Also das ist ja wirklich ganz was Besonderes, dass sich Sportler so drauf einlassen, mit ihren Fans zu kommunizieren, Bilder zu machen und die fahren nach Hause und die haben ein großartiges Erlebnis dank dir.
Die DTM ist, was sie ist, dank der Fans. Das ist ganz klar. Ich glaube, wenn wir Fahrer da was zurückgeben können, machen wir das alle gerne. Und ich kann natürlich da in dem Sinne auch nur für mich sprechen. Das mache ich auch gerne. Ist auch ganz klar, dass man Prioritäten setzen muss. Muss ich auch dazu sagen, weil wir haben hier natürlich auch einen Job zu erledigen und müssen erstmal die Dinge erledigen, die für uns auf der Prioritätenliste ganz oben stehen.
Du willst sagen, du machst kein Selfie, wenn eigentlich der Rennstart wäre?
Ja, ist ein bisschen schwierig, aber sag mal so weit das mehr oder weniger erledigt ist, hat man auch ein bisschen Zeit übrig. Und wenn die Zeit da ist, vor allem nach dem Rennen, nehme ich mir persönlich sehr gerne Zeit für die Fans und bin auch zur Verfügung für Selfies und Autogramme und auch mal ein bisschen zu quatschen.
Hast du eigentlich mal früher selber Autogramme gesammelt? Du hast ja nicht gleich deinen Lamborghini-Vertrag gehabt, als du auf die Welt gekommen bist und bist sofort Autos gefahren, sondern du bist wahrscheinlich irgendwie als kleiner Junge auch mal irgendwie zu Rennen gefahren. Was waren so die ersten Rennen? Was waren die ersten Erfahrungen?
Ja, also ich bin nicht so der Autogrammsammler selbst gewesen. Ich hatte immer die Mentalität, es selber schaffen zu wollen und eigentlich mich mit jedem messen zu wollen. Natürlich ein bisschen unangebracht, wenn du 6, 7 Jahre alt bist. Aber natürlich hatte auch damals meine Vorbilder, meine Lieblingsfahrer, meine Lieblinge, Formel 1, sowohl Formel 1 als DTM und so weiter. Ich muss sagen, als kleiner Junge gab es vor allem in Österreich, wo ich aufgewachsen bin, gab es hin und wieder mal so Kart-Events, wo auch damals aktuelle Formel 1 Fahrer da waren. Ein Alexander Wurz zum Beispiel oder ein Giancarlo Fisichella oder ein Jano Trulli und so weiter, die kamen da oft zu so einem Kart-Event. Und da habe ich natürlich mir nicht entgehen lassen, damals Helme und Overalls und so weiter, die ich damals auch getragen habe, im Kartsport unterschreiben zu lassen. So. Aber jetzt auf Autogrammjagd bin ich nie gegangen so richtig.
Aber du hast signierte Helme noch?
Habe ich noch zu Hause, ja.
Also, ne, wenn du jetzt sagst, ich brauche auch sowas von Mirko, bring alles mit, du unterschreibst alles. Außer jetzt wahrscheinlich einen Kaufvertrag für ein Auto.
Ja, ich unterschreibe fast alles.
Genau, also wenn du jetzt sagst, ich will das gerne mal ausprobieren, wo man Mirko treffen kann, kann ich jetzt einfach mal in die Shownotes reinpacken. Da guckst du einfach mal, wo das nächste Rennen bei dir in der Nähe ist. Und wenn es mit dem Autogramm beim nächsten Rennen nicht klappt, dann sag ich dir jetzt mal ganz ehrlich, dann hat er wirklich was zu tun gehabt. Dann muss er ins Auto oder sonst irgendwas. Dann kommst du zum nächsten Rennen und garantiert kriegst du von Mirko ein Autogramm. Mirko, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt noch so im Laufe der Saison machen. Danke.
Danke euch.
So, und die nächste Chance, Mirko zu treffen, das ist am Wochenende in Zandvoort. Tickets für das Rennen auf dem spektakulären Dünenkurs gibt es noch auf dtm.com. Ich packe dir einen Link dazu mal in die Shownotes. Und wenn du noch nie in Zandvoort auf dieser Rennstrecke vor Ort warst, die ist wirklich toll. Die ist echt super schön gelegen und es ist einfach eine meiner Lieblingsrennstrecken. Wenn du das noch nicht gemacht hast, nutze vielleicht mal das Pfingstwochenende, um dahin zu fahren, um dir eines der Rennen oder beide Rennen anzugucken. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich packe dir noch was in die Shownotes und zwar den Link zu dieautoseiten.de. Dort findest du täglich spannend und gut recherchierte Infos zu Autos, Mobilität, Motorsport und auch Mobilität der Zukunft. Schau einfach mal rein, kann ich dir auch nur empfehlen. Ja, und das war's für heute. Vielleicht sehen wir uns am Wochenende in Zandvoort. Also, bis bald, alles Gute und ciao.
Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.